Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Underlane. Mein Name ist Felix und ich bin heute alleine. Meine beiden Podcast-Kollegen haben leider keine Zeit. Ich weiß nicht, was sie tun. Vielleicht chillen sie auf den Bahamas. David ist im Urlaub. Max hat leider keine Zeit. Und deshalb bin ich heute alleine und quatsch mit euch so ein bisschen über mehrere unterschiedliche Themenblöcke. Einmal über Everton, über das Everton-Spiel, dann über die letzten Tage des Transferfensters und dann über das cursed Spiel, die cursed Paarung gegen Newcastle, Newcastle away. Wir machen heute eine ganz entspannte Folge. Ich babbel euch irgendwie 40 Minuten ins Ohr und ihr holt euch dafür einen Tee oder euer Taktikboard, was man halt so beim Podcast hören macht. Ich sage euch, was ich zur Everton-Partie, von der Everton-Partie halte und was sonst noch so ansteht. Genau, fangen wir aber damit einfach direkt mal an. Und zwar eine meiner Meinung nach sehr, sehr überzeugende Leistung der Spurs. Im ersten Heimspiel der Saison gegen Everton. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Toffees einfach grundsätzlich furchtbar in die Saison gestartet sind. 3-0 daheim gegen Brighton verloren, jetzt 4-0 gegen die Spurs. Man muss sagen, ja, es gibt sicherlich auch nochmal größere Maßstäbe, an denen man die Leistung von Postecoglous Team irgendwie messen kann. Aber ich schiebe das extra vorne weg, weil ich persönlich finde, dass es eher die Stärke der Spurs war als das Versagen Evertons. Sicherlich auch beides, aber grundsätzlich fand ich die Leistung der Spurs sehr, sehr überzeugend. Wirklich eine gute, gute Partie. Ich weiß nicht, ob es in der Postecoglou-Ära überhaupt eine Partie gab, bei denen wir übers komplette Spiel hinweg so viel Spielkontrolle hatten wie in der Partie. Ich meine, ihr habt die Spieler ja alle gesehen im letzten Jahr und es war einfach ganz, ganz häufig so, dass wir über einen großen Zeitraum immer viel Anteile von der Partie hatten, aber dann halt, keine Ahnung, irgendwann so eine kleine Schwächephase reinkam oder vielleicht mal eine Halbzeit gut war, meistens die zweite. Und die erste dann eben nicht. Oder man ist irgendwie relativ furios gestartet, hat aber dann es nicht geschafft, die Spielkontrolle irgendwie über die komplette Partie zu halten. Und das war für mich halt gegen Everton überhaupt nicht der Fall. Klar, die Spurs haben irgendwann ein bisschen runtergeschaltet, aber das war halt auch einfach sinnvoll. Erstens kräftesparend und zweitens, wenn du 2-0 führst, was wir zu dem Zeitpunkt eben schon gemacht haben, ist es auch halt einfach sinnvoll zu sagen, hey, wie wäre es, wenn ihr mal presst? Dann können wir da die Räume, die dadurch entstehen würden, eben ein bisschen besser nutzen. Und das hat Everton ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich meine, ist ein John Dyche-Team, der spielt kein hohes Pressing, zumindest nicht in der Form. Und ich war dann wirklich sehr, sehr angetan. Es war eine wilde Aufstellung, wenn ich ehrlich bin. Ich mache auf Twitter ja jetzt diese Saison wieder so ein Predict Ange. Also ich tippe, was die Startaufstellung sein wird. Und das machen wir ja auch im Podcast immer wieder mal. Aber dann bis zur Partie ändert sich vielleicht hin und wieder noch was. In dem Fall einfach die Tatsache, dass Dominic Solanke nicht auflaufen konnte, was wir zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht wussten. Und sonst hat sich nicht so viel getan. Ich bin davon ausgegangen, dass Richarlison startet. Ange hat gesagt, er wäre in der Lage zu spielen. Ich meine, er hat ja auch gespielt, aber eben nicht über die komplette Partie. Ich bin davon ausgegangen, dass er startet. Hat er nicht gemacht. Es war tatsächlich Sonny up front. Und zudem gab es noch ein paar andere Überraschungen, und zwar ein paar sehr, sehr positive. Und zwar Wilson Odobert hat sein Startelf-Debüt gegeben. Für mich eine sehr ansprechende erste Leistung. Klar, noch sehr raw. Wenig Endprodukt, daran muss noch gearbeitet werden, aber alleine die Tatsache, wie er dribbelt, mit beiden Füßen stark, das ist wirklich ein elementarer Punkt in der Zukunft, hat die Everton-Defense schon vor einige Probleme gestellt. Wenn er da noch ein bisschen smarter wird im Dribbling, aber dann auch eben, was er macht oder wofür er dribbelt, also das heißt, was für eine Chance daraus entstehen kann, dann kann das in Zukunft richtig, richtig viel Spaß mit ihm machen. Er auf links gestartet, auf rechts wieder Brandon Johnson, der leider wieder nicht die beste Performance abgeliefert hat. Ich weiß nicht, bei ihm ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Einfach kann wenig Selbstbewusstsein und wenig geglückt. Dadurch wirkt es dann halt nochmal ein bisschen schwächer. Bin sehr gespannt, wie es die nächsten Wochen bei ihm weitergeht. Ich will ja später auch noch über das Newcastle-Spiel sprechen und dann eben über eine, ja, meiner Meinung nach präferierte Startaufstellung. Da wird Brandon Johnson auch ein relevanter Teil davon sein. Und ja, meine größte Überraschung, wenn ich habe es mir wirklich unfassbar gewünscht, aber ich habe nicht damit gerechnet, Kulusevski durfte auf der 8 starten. Ich habe es ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal angepriesen, dass ich davon ausgehe, dass das vielleicht seine beste Position ist im Spurs-System. Auf der 10 auch. Ich meine, der kann auch False 9 spielen. Sehr, sehr gut, meiner Meinung nach sogar. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Ange das gegen Everton schon macht. Ich bin davon ausgegangen, dass er als Rechtsaußen startet, wo ich ihn nicht unbedingt sehen möchte. Und war dann wirklich freudig überrascht, weil irgendwie in meinem Kopf auch die Angst war, dass meine Idee von Kulusevski auf der 8 nur so ein Hirngespinst ist, was Postecoglou komplett anders sieht und ihn da die komplette Saison über nicht einsetzt. Aber das war nicht der Fall. Er ist gestartet und er war überragend. Also vor allem in der ersten Hälfte vielleicht der beste Spieler auf dem Platz oder mindestens einer der besten. Das 1:0 durch Bissouma brillant vorbereitet. Grundsätzlich jemand, der halt im Kombinationsspiel brutal stark ist, eine unfassbare Ballsicherheit hat, sehr pressingresistent. Also für mich eben auch ein Paradespieler eben für die zentralen Positionen. Deswegen verstehe ich ja auch nicht unbedingt, warum Ange Berichten zufolge, das wissen wir natürlich nicht, aber Berichten zufolge eben noch nach einem Mittelfeldspieler sucht. Denn ich finde, dass du da mit Kulusevski, Saar, Bentancur und Co. eigentlich ganz gut aufgestellt bist. Aber ja, also wie gesagt, Deki mit einer hervorragenden Leistung. Und wie gesagt, leitet das 1:0 ein. Bissouma mit seinem ersten Treffer für die Spurs. Und was für ein Treffer. Wunderschönes Tor. Entschuldigt sich danach auch bei den Spurs-Fans für sein Eklat mit dem Lachgas. Also dem Lachgas-Konsum kurz vor dem ersten Spieltag. Grundsätzlich Yves Bissouma mit einer auch sehr überzeugenden Leistung. Ich fand ihn tatsächlich seit Ewigkeiten nicht mehr so gut. War genau der Spieler, den ich mir eigentlich von ihm wünsche. Pressing-resistent sowieso. Einer der pressing-resistentesten Mittelfeldspieler der kompletten Liga. Aber auch im Passspiel stark. Die wenigen Vorstöße, die Everton versucht hat, hat Bissouma sehr gut abgewendet. Und für mich tatsächlich, also wie gesagt, mit Kulusevski und Co. und vielleicht Sonny, der dann halt, wenn er mit 2 Toren rausgeht, der Spieler des Spiels. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass er jetzt wieder gegen Newcastle starten wird. Auch wenn Bentancur fit sein sollte, was ich nicht sicher weiß. Bei Kopfverletzungen ist das grundsätzlich nicht so einfach zu sagen. Aber ja, super ansprechende Leistung. Und fand ihn halt wirklich. Also ich habe ihn ja in der Saison 23, 24 zu meinem Spieler der Saison, glaube ich, also getippt. Das war mein Hot-Tag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der ist ja dann leider nicht aufgegangen, trotz einer sehr guten Anfangsphase der Spielzeit, aber hinten raus wirklich sehr viel Drive verloren. Aber diese Leistung gegen Everton, und man muss auch sagen, es war nur Everton, das ist kein Topspiel. Die Topspiele kommen jetzt, die nächsten 5 Wochen werden brutal, oder beziehungsweise die nächsten 5 Partien werden brutal schwer. Aber das ist genau der Bissouma, den ich sehen will und den wir auch brauchen. Denn in der Form ist er klar der beste Sechser. Er ist noch pressingresistenter, als es ein Bentancur ist, der vielleicht technisch noch ein bisschen stärker ist, aber hat einfach ein sehr gutes Scanning in Situationen, technisch gut, um sich dann aus einer Pressing-Situation zu lösen. Und das brauchen wir dann vor allem im Newcastle-Spiel, die dann, wenn sie ähnlich spielen wie in der vergangenen Saison beim 4:0 Heimsieg über die Spurs, da haben sie ja wirklich sehr hoch gepresst, Mann gegen Mann Pressing gespielt, und da ist ein Bissouma in Topform wirklich essentiell, damit wir da nicht wieder untergehen wie die letzten Jahre. Sonst, was gibt es sonst noch zu sagen über das Everton-Spiel? Romero mit seinem 100. Spiel für die Spurs und direkt auch wieder ein Tor, hat aber wieder nicht, meiner Meinung nach, nicht so gut gespielt, also defensiv ultra abgeklärt, aber ungewöhnlich viele kleine Aufbaufehler von ihm. Was jetzt nicht wild ist, ist es nichts daraus entstanden. Und lieber diese kleinen Fehler gegen ein Team wie Everton, die sich halt nicht so wehren können oder einfach keine gute Partie gemacht haben, als dann in den kommenden Wochen gegen Newcastle, gegen Arsenal und Co. Aber ja, wie gesagt, ungewöhnlich viele Fehlpässe. Offensiv aber halt eine unfassbare Gefahr. Nicht nur das Tor, sondern auch so schlecht unsere defensiven Standardsituationen verteidigt werden, so ordentlich sind wir wirklich offensiv. Also wenn man jetzt auch an das Spiel gegen Leicester zurückdenkt, da haben wir ja auch furchtbar viele gefährliche Situationen herausgespielt. Es ist nur halt nichts reingegangen, aber grundsätzlich auch von den Ecken etc. wirklich eine ansprechende Partie gemacht. Und ja, gegen Everton war das halt wieder der Fall. Trotz der Tatsache, dass wir halt weder Richarlison noch Solanke auf dem Platz hatten, die natürlich einfach offensiv nochmal im Kopfballspiel nochmal eine ganz andere Gefahr bieten. Beim Romero-Tor bindet dann Richarlison, der dann eingewechselt wurde, natürlich auch nochmal 2 Leute, die das den Raum einfach für Kuti dann auch aufmacht. Und ich weiß nicht, ich bin grundsätzlich super, super hyped jetzt nach den ersten beiden Partien. Ich war ja auch bei weitem nicht so negativ eingestellt wie David und Max, weil ich in der ersten im ersten Spiel nicht das, also klar, vom Ergebnis war ich auch super enttäuscht, aber von der Spielweise tatsächlich nicht, abgesehen von dieser kurzen Phase, in der wir uns ziemlich überrumpeln haben lassen, fand ich das eine sehr, sehr ordentliche Partie, die wir wirklich in allermeisten Fällen auch gewinnen. Und das Spiel gegen Everton war halt wirklich so einfach die perfekte Antwort darauf, zu sagen, hey, diesmal lassen wir wirklich gar nichts anbrennen. Wir spielen die hinten rein, wir lassen sie zu gar nichts kommen. Natürlich der Fehler von Pickford, der macht es dann auch nochmal einfacher, weil dann steht es plötzlich 2-0, dann ist es deutlich, deutlich einfacher, das Spiel irgendwie von hinten raus zu kontrollieren. Aber die Spurs haben es meiner Meinung nach sehr, sehr smart gemacht. Wie gesagt, einen Gang rausgenommen, versucht dafür zu sorgen, dass Everton ein bisschen mehr riskieren muss und nicht eben nur hinten drin stehen kann und dann versuchen, auf Konter zu lauern. Und ja, unfassbar gute Partie. Kurzer Shoutout natürlich noch für den Run von Van de Ven. Das ist einfach eine Augenweide. Der nimmt den Ball an der eigenen, im eigenen 16er mit und rennt dann übers komplette Feld. Grundsätzlich die Innenverteidigerpaarung aus Van de Ven und Romero ergänzt sich richtig, richtig gut. Das einzige Ding ist halt wirklich, und wenn er das hätte, wäre er wirklich ein absoluter Elite-Innenverteidiger schon, aber ey, Van de Ven kann wirklich keine Kopfballduelle gewinnen. Was ist denn mit dem los? Der Typ ist 1,93 groß. Und ich habe jetzt gerade nochmal bei FBref geguckt. Gewinnt 44,4% seiner Kopfballduelle. Das sind die untersten 5% in ganz Europa, also verglichen mit anderen Centerbacks. Ey, und es ist so, wenn der Junge noch kopfballstark wäre, dann hätten wir da wirklich eine eine Ausnahme Innenverteidigerpaarung. Das ist leider nicht der Fall, also beziehungsweise ist nicht der Fall, dass Van de Ven kopfballstark ist. Ich finde, das sollte eigentlich coachable sein. Und das ist tatsächlich in meinen Augen das, woran Van de Ven am meisten arbeiten muss. Selbst wenn er da jetzt nicht herausragend gut wird, aber du kannst mit einer gewissen Awareness und seinem Körper, den er halt hat, er ist ein super athletischer Spieler, sonst kann er diesen Run nicht machen. Er ist groß, er sollte in der Lage sein, Kopfballduelle zu gewinnen. Und ja, ist ein bisschen schade, aber das ist auch wirklich die einzige Kritik, die ich an Van de Ven als Spieler auch habe. Sonst unfassbar guter Ballcarrier. Wie gesagt, läuft ultra viele Lücken zu mit seiner Geschwindigkeit. Ein absoluter Stil im Nachhinein. Also, ich meine, hat irgendwie 40 Millionen gekostet. Das ist viel Geld, aber ist ja wirklich direkt eingeschlagen. Und auch gegen Everton, wie gesagt, mit einer herausragenden Partie. Und ja, sonst habe ich zum Spiel eigentlich erstaunlich wenig zu sagen. Es war eine wirklich gute Partie. Wie gut die Spurs sind, wird man dann leider erst eben in den nächsten Wochen merken. Mit Leicester und Everton hat man direkt zwei Gegner bekommen, die man mindestens in der unteren Tabellenhälfte anzusiedeln sind in dieser Saison. Vielleicht auch beides klare Abstiegskandidaten. Bei Everton bin ich mir noch nicht so sicher. Die haben mit Onana natürlich auch einen unfassbar wichtigen Spieler verloren. Aber eigentlich glaube ich, dass sie zu gut sein sollten, um abzusteigen. Das hätte ich zumindest gesagt vor den ersten beiden Spieltagen, die wohl beide nicht so gut waren. Das Brighton-Spiel habe ich nicht gesehen, aber das gegen die Spurs haben sie wirklich ja nichts entgegengesetzt, beziehungsweise konnten gar nichts entgegensetzen. Und ja, bin gespannt, wo es bei ihnen hingeht. Wenn man jetzt nur die ersten beiden Spiele betrachtet, ist Sean Dyche vielleicht auch eine Shoutout auf die erste Trainerentlassung. Aber ich bleibe bei Ten Hag, der gegen Brighton verloren hat, der in der ersten Partie auch nicht überzeugt hat. Aber mal gucken, wo es dahin geht. Aber sowohl United als auch Everton und dementsprechend auch die Spurs haben ja noch bis zum 30.08. die Option, ihren Kader ein bisschen aufzubessern. Da schließt der Transfermarkt. Die Spurs haben einen mindestens ordentlichen Kader. Sie haben viele Key Areas verbessert. Vor allem jetzt offensiv. Sie haben dann mit Solanke einen sehr guten Stürmer geholt, der gut ins System passt. Du hast mit Wilson Odobert einen Winger geholt, der perfekt in die Mold passt. Also das, was Postecoglou von seinen Flügelspielern haben möchte. Und vor allem bietet er nochmal ein ganz anderes Profil, als das Sonny, Kulusevski und Brandon Johnson ist. Und ja, also halt mit Gray und Bergwall und jetzt habe ich Bergwall gesagt. Das ist völlig falsch. Es ist ein Video kursiert, wo er seinen Namen ausspricht. Die richtige Pronunciation ist tatsächlich Lukas Bergwall. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, ich versuche das auch beizubehalten, auch wenn sich einige dagegen sträuben, das sozusagen. Aber wie gesagt, die Transfers von Gray und Bergwall waren super smart, sind jetzt schon in der Lage, Impact zu haben. Und grundsätzlich, wie gesagt, ich sage so häufig grundsätzlich, dass wenn ich die Folge nochmal anhören würde, was ich wahrscheinlich nicht mache, wird mir das übertrieben auf die Nerven gehen. Aber es gibt immer, wenn man so eine Solo-Folge aufnimmt, gibt es, glaube ich, immer so ein paar Wörter, die man viel zu häufig wiederholt. Grundsätzlich könnte jetzt das für diese Folge sein. Es tut mir leid, wirklich. Ich hoffe, es ist trotzdem unterhaltsam, informativ und nicht so nervig für euch. Jetzt habe ich natürlich völlig den Faden verloren. Egal, auf jeden Fall, der Kader ist schon relativ gut. Für mich gäbe es halt wirklich eine Position, die oder ein Spieler könnte die Mannschaft der Spurs wirklich nochmal elevaten, also wirklich auf ein neues Niveau bringen. Das wäre halt der von uns schon häufig angesprochene Hybrid aus Linksverteidiger und Innenverteidiger, der dann vielleicht noch gut im, der dann hoffentlich noch gut im Aufbauspiel wäre. Ich habe ja Pierre Capier hier schon mehrmals erwähnt, das wäre halt die Premium-Lösung, aber wird nicht passieren. Also ich weiß gar nicht genau, warum ich ihn erwähne, aber es wird definitiv nicht passieren. Aber das wäre für mich wirklich der Spieler, der wirklich uns nochmal elevaten könnte. Ich glaube tatsächlich gar nicht, dass ein Hybrid verpflichtet wird, wenn dann eher ein klassischer Linksverteidiger. Da ist Patrick Dorgu ja, wurde immer wieder mal so leicht erwähnt, ob der jetzt, wenn man den jetzt verpflichten kann, sei mal dahingestellt. Den hat Jannis ja damals auch in unserer Transferfolge mitgebracht. Welchen großer Fan von, der würde das Loch auf der linken Verteidigerposition natürlich stopfen, würde uns aber dann halt, dann hätten wir halt aber einfach keinen Centerback, also keinen weiteren, denn ich bin halt schon der Meinung, dass du, wenn du in 4 Wettbewerben dabei sein willst, mit 4 guten Innenverteidigern in die Saison gehen musst. Und der 4. wäre in dem Fall dann halt Ben Davis, der ja eine okaye Kaderoption in den letzten Jahren war, aber der spätestens in der Saison 25, 26 nicht mehr bei den Spurs spielen wird. Der Vertrag läuft aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wäre ich vielleicht jemand, der noch gehen könnte, falls man da irgendwie ein Angebot bekommt und eine Alternative für die eigene Mannschaft hat. Aber ja, mal gucken. Wäre auf jeden Fall, wie gesagt, ein Hybrid wäre wie jemand, der uns wirklich nochmal auf ein anderes Niveau heben könnte. Denn ich habe einfach super viel Angst davor, dass Romero ausfällt und wir dann mit Van de Ven und Dragosin spielen und nicht in der Lage sind, irgendwie von hinten sicher aufzubauen. Denn ich sage es immer wieder, Van de Ven, toller Spieler, aber ist halt ein Ballcarrier und niemand, der durch Passspiel glänzt. Und bei Dragosin ist es halt ähnlich. Gut im Ballcarrying, sehr guter defensiver Innenverteidiger, aber mit Ball am Fuß, dann halt hat er halt einfach ganz klar seine Schwächen. Und da wäre es halt super, wenn man noch einen Spieler dazu holen könnte. Ich trinke mal einen Schluck. Das ist natürlich der Nachteil davon, wenn man solo aufnimmt. Man kann sich nicht einfach muten und was trinken. Gut, ich könnte das jetzt rausschneiden, aber da müsst ihr jetzt leider durch. Genau, das wäre für mich die Position, die wir noch angehen müssen. Sonst, wie schon bereits erwähnt, sucht Ange vielleicht noch nach einem Mittelfeldspieler. Es gab jetzt auch die News, und das muss man halt immer ein bisschen mit Pinch of Salt betrachten, dass Gray und Bergwall, ich habe schon wieder Bergwall gesagt, das ist wirklich, wie gesagt, völlig falsch. Also entweder, wenn, dann sollte ich mich wirklich auf Bergwall einigen, aber es klingt auch irgendwie falsch. Ich versuche, Bergwall zu sagen, dass Gray und Bergwall eben schon so weit sind, dass Ange wohl doch nicht mehr nach einem Mittelfeldspieler sucht, was ich nachvollziehen könnte, denn ich verstehe sowieso nicht, warum man da unbedingt jemanden holen möchte. Und selbst wenn, es gibt ja auch einfach keine Spieler, die wirklich auf dem Markt sind. Denn Gallagher ist jetzt zu Atletico gewechselt, Ederson von Atalanta wäre vielleicht noch eine Option. Das ist ein wirklich guter Spieler, aber vielleicht nicht das oberste Regal, also wo man hin möchte. To be fair, ich habe auch wirklich nicht viel von ihm gesehen in der vergangenen Saison. Ich habe ihn mir jetzt in den letzten Wochen nochmal angeguckt, aber ich, keine Ahnung, wie viele Atalanta-Spiele habe ich letzte Saison gesehen? 4 vielleicht? Also wirklich nicht genug, um einen Spieler komplett zu durchleuchten oder komplett einschätzen zu können, aber ich frage mich halt, ob es nächstes Jahr nicht bessere Optionen gäbe als einen Ederson. Und dass man nicht vielleicht ein Jahr wartet, um dann nochmal irgendwie das Mittelfeld zu upgraden. Auf der anderen Seite, vielleicht haben die Spurs ja auch was ganz anderes im Blick oder ganz andere Spieler im Blickfeld. Ich meine, Wilson Odobert hat uns auch alle überrascht, selbst wenn man selbst wenn er das richtige Profil ist, ich habe ihn nicht auf meinem Zettel gehabt und ich glaube, das ging ganz, ganz vielen anderen Leuten auch so. Und vielleicht haben sie was Ähnliches fürs Mittelfeld geplant. Es halt ein Hybrid irgendwie aus einem Sechser und einem Achter, beziehungsweise halt aus dem Spieler, der als erstes ins Aufbauspiel eingebunden ist und der dann eben den Ball ins nächste Drittel trägt. Das wäre halt schon ganz geil. Aber wie gesagt, mir fällt niemand ein und ich glaube, dass Gray und Berrywall eben so gut sind, dass man ihn nicht unbedingt braucht und vor allem ich eben Kulusevski auf dieser Position sehen möchte. Und vielleicht kann man ja nächstes Jahr Alex Scott von Bournemouth holen, damit der mal wieder erwähnt wird. Also ich habe ja letzte Woche auch schon den Podcast The Fighting Cock angepriesen. Die haben ja auch noch irgendwie so einen Spin-off-Podcast namens The Lab, der dann sich nochmal ein bisschen breiter mit den Themen rund um Tottenham beschäftigt. Und da war wohl ein, wohl, war, nicht wohl, da, Felix, da war ein Bournemouth-Fan im Podcast dabei, als die Verpflichtung von Solanke bekannt gegeben wurde, um da seinen Input mal zu geben. Und der hat auch gesagt, dass Alex Scott wohl das next big thing ist, wovon ich auch ausgehe. Ich finde, er war in der letzten Saison viel verletzt, aber ich fand ihn ja überragend und ich bin großer, großer Fan weiterhin. Und vielleicht wäre der ja im nächsten Sommer zu haben. Ich glaube, er würde ganz gut ins taktische Setup von Postecoglou passen. Aber ja, keine Ahnung. Und sonst, wie gesagt, viele Optionen gibt es nicht. Yusuf Fofana war eine, die vielleicht eine Option gewesen wäre. Der ist allerdings von Monaco jetzt zu Milan gewechselt. Einen Mini-Shoutout, den will ich nicht unbedingt haben, aber ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder drüber nachgedacht. Wenn Postecoglou nach einem Spieler sucht, der nicht primär im defensiven Drittel relevant ist, sondern jemand, der spät in die Box kommt und eben durch Dynamik Torgefahr ausstrahlt, vielleicht so ein Deadline-Day-Deal, eine Laie für Leon Goretzka von den Bayern? Also ich glaube, da werden jetzt schon viele Leute aufschreien. I get it, der hat jetzt wirklich nicht so viel guten Fußball im letzten Jahr gespielt, aber rein vom Profil her, wie gesagt, wenn du jemanden suchst, der Torgefahr ausstrahlt im gegnerischen 16er, dann ist Goretzka ein super interessanter Spieler. Kopfball stark, viel Dynamik, torgefährlich. Wie gesagt, ich glaube nicht daran und ich will ihn eigentlich auch nicht haben, vor allem nicht langfristig, aber falls Postecoglou eben nach diesem Profilspieler sucht, torgefährlicher Achter, dann wäre jemand wie Leon Goretzka, der in seiner Karriere bewiesen hat, dass er auf dem Niveau mehr als gut spielen kann, vielleicht tatsächlich jemand, den man in Betracht ziehen könnte. Sonst, ich glaube, die einzige Position, die sonst noch relevant wird, ist die des Torhüters, aber auch da gibt wenig Optionen. Es gab jetzt irgendwie eine Meldung über Tommaso Martinelli, das ist ein 18-jähriger Torhüter von Florenz. Ich habe ihn offensichtlicherweise noch nie spielen sehen, hat ein Profispiel gemacht, hat da zwei Gegentore bekommen. Das muss nichts heißen, aber das ist das Einzige, was ich über ihn sagen kann. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob er bei einer Verpflichtung dann am Ende Homegrown wäre. Er stand jetzt 18. I don't know, keine Ahnung, ich kann nichts dazu sagen, es war auch irgendeine Meldung, aber dass man im besten Fall die eigenen Keeper, also Ersatzkeeper upgraden sollte, das ist klar, denn bei einem Vicario-Ausfall haben wir ein riesen fucking Problem. Forster ist ein ordentlicher Keeper auf der Linie, kann mit dem Ball am Fuß aber wirklich wenig. Austin hat meiner Meinung nach nicht das Niveau, also weder noch, weder auf der Linie noch mit dem Ball am Fuß. Und wir müssen einfach beten, dass Vicario nicht ausfällt, weil sonst haben wir eben ein unfassbares Problem. Sonst, es gibt wenig, ich habe wenig Ideen, wenn ich ehrlich bin. Eine, die bisschen underrated ist, aber die auch niemals passieren wird, ist der Ersatzkeeper von Leverkusen, Matej Kova. Der ist homegrown, also der würde in der Premier League als homegrown-Spieler zählen, weil er eben aus der oder relativ früh in die Man United-Jugend gewechselt ist. By the way, das weiß ich nur durch Football Manager. Das ist übrigens ein underrated gutes Scouting-Tool für solche Dinge wie wie im Homegrown, weil danach kannst du danach filtern. Und das kannst du, also falls es jemanden gibt, der eine Seite kennt, wo Homegrown und Club-Train-Spieler für die einzelnen Mannschaften aufgelistet sind, dann schick mir die, bitte. Ich brauche das so häufig. Aber tatsächlich, das mit Kova weiß ich tatsächlich nur, weil ich einen einen Spurs-Save im Football Manager hatte und halt ebenfalls nach einem Homegrown Keeper gesucht habe. Und ja, dadurch ist es mir aufgefallen. Aber was halt auch eine Sache ist, Tottenham braucht keine Homegrown-Player. Wir brauchen Club-Train-Spieler. Also das ist ja jetzt auch wieder ein Problem. Ich habe es jetzt schon 100 Mal erzählt, aber du kannst halt nur 17, maximal 17 Foreign-Player registrieren. Du kannst nur maximal 4 Homegrown-Player und maximal 4 Club-Train-Player registrieren. Und wir haben Stand jetzt 7 Homegrown-Player. Das heißt, 3 Überschuss, die wir eigentlich in die dann halt in die Foreign-Liste aufnehmen müssten. Dann wären wir da halt aber schon bei 18. Das heißt, es muss grundsätzlich jetzt schon jemand nicht registriert werden. Und ich mache mal wieder mein Excel-Sheet auf, mit dem ich das alles aufgeschrieben habe. Es wären halt Forster oder Ben Davis, die da theoretisch rausfallen könnten, vielleicht auch beide, die du dann eben nicht für Europa registrierst. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Für die Premier League haben wir gar keine Probleme. Da sind die Regeln viel einfacher. Da muss man sich keine Gedanken machen. Sonst, die Option wäre halt, dass du irgendwie Gray oder Berrival nicht registrierst, aber das fände ich, das ist halt absurd. Nicht nur, dass es in der Euroleague definitiv die Chance gibt, jungen Spielern mal die Chance zu geben, sondern sie sind halt einfach gut genug, um wirklich Teil der ersten Mannschaft zu sein. Daher halte ich das wirklich auch für ausgeschlossen. Jed Spence scheint ja Teil der Mannschaft zu sein. Es gibt da auch immer wieder mal Gerüchte beziehungsweise bezüglich Wanderson, dem Rechtsverteidiger von Monaco. Ja, aber würde halt nur Sinn ergeben, wenn Spence geht. Und auch wenn ich von Jed Spence aktuell nicht überzeugt bin, nicht so richtig zumindest, auf defensiver Ebene, er bietet halt zumindest die Option, dass du ihn sowohl links als auch rechts einsetzen kannst. Und diese Flexibilität ist halt was beim Teambuilding beziehungsweise beim Kaderbuilding einfach ultra wichtig sein könnte oder ultra wichtig ist. Und du hast eben nur eine begrenzte Anzahl an Leuten, die du eben registrieren kannst für die europäischen Wettbewerbe. Und aus der Liste der Foreign Player kannst du halt niemanden rausnehmen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, 15 Leute, die zähle ich jetzt nicht auf, die könnt ihr alle nachgucken. Der einzige eben, also Berrival könnte rausfallen, was ich absurd fände. Timo Werner könnte rausfallen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er einer Laie zugestimmt hätte, wenn du ihn am Ende nicht für die europäischen Wettbewerbe nominierst. Und dann wärst du offensiv auch schon wieder ein bisschen dünn besetzt, wenn du ihn nicht mitnimmst. Und sonst könntest du eben nur noch über einen Verkauf von Bentancur oder so nachdenken, aber das halte ich eben auch für absolut ausgeschlossen. Aber das wäre wahrscheinlich auch die einzige Option, wie du einen weiteren Mittelfeldspieler registrieren kannst, indem du jemanden abgibst. Und ja, wie gesagt, halte ich für ausgeschlossen. Die 7 Homegrown-Players sind Forster, Davis, Spence, Gray, Madison, Johnson und Solanke. Auch da ganz klar, Forster und Davis, mögliche Streichkandidaten, aber die anderen 4 eigentlich, anderen 5 eigentlich nicht. Und der einzige Club-Trained-Player, den wir aktuell in der Mannschaft haben, ist Brandon Austin. Ich meine, du hast noch Whiteman, aber der zählt nicht wirklich. Nachdem Oliver Skipp jetzt für eine absurde Ablösesumme von 20 Millionen plus oder so, also mit Bonus, also exklusive Bonuszahlungen zu Leicester gewechselt ist. Aber du bräuchtest halt da Spieler. Also du hast da halt noch 3 weitere Optionen, die du da registrieren könntest in der Theorie, aber du hast die Spieler dafür halt einfach nicht. Das kann sich in der Zukunft wieder ändern, wenn dann Leute wie Mikey Moore, Jamie Donnelly, Elfie Devine etc. Eben halt über 21 sind und eine relevante Kaderoption sind, aber die hast du faktisch aktuell nicht. Und deswegen ist es auch so schwierig, Torhüter zu verpflichten, weil du willst halt eigentlich als deinen zweiten und dritten Keeper willst du keine Foreign Spots dafür abgeben. Und ich glaube, die beste Option, die wir haben, ist eigentlich zu hoffen, dass Luca Ganter, also der U21-Keeper, bist ein U21-Sender, ja, einfach gut wird. Aber ob er da jetzt weit genug ist, das sei mal dahingestellt. Höchstwahrscheinlich nicht, denn er hat in der Preseason nicht so viel gespielt, wie er hätte spielen können. Und seinem Alter ist es eigentlich auch noch gut, dass er lieber die konstante Spielzeit in den U-Mannschaften bekommt, als ja, halt einfach nie zu spielen in der ersten Elf. Aber ich bin gespannt, der Transfermarkt ist noch ein paar Tage offen. Ich nehme am 26. auf. Das heißt, am 30. um 24 Uhr schließt das Fenster. Bin gespannt, was noch passiert. Laut Alistair Gold schaut man jetzt halt vor allem auf Marktoptionen, was total Sinn ergibt. Aber ja, wäre gut, wenn noch ein Spieler kommt. Ich glaube aber nicht, dass es noch mehr sein werden. Aber wie gesagt, bin gespannt und vielleicht passiert da noch was Unerwartetes, wie bei Odobert. So, kommen wir zum... Es klingt wie so eine kleine PowerPoint-Präsentation vom Vortrag. I'm sorry, ich trinke auch nochmal einen Schluck. Zum letzten Teil des Podcasts. Ja, zum Newcastle-Spiel. Wie gesagt, traumatisch in den letzten Jahren. 6-1 Niederlage auswärts und 4-0 Niederlage auswärts. Jetzt am kommenden Sonntag, ich glaube Sonntag, spielt man wieder auswärts bei ihnen. Und ich habe Angst. Ich habe mir aber eben überlegt, wie man ja das Eddie Howe-Team diesmal ein bisschen effizienter bespielen kann. Selbst wenn man nicht gewinnt, halt zumindest einen Punkt mitnehmen. Dafür habe ich mir nochmal angeguckt, wie sie im vergangenen Spiel beziehungsweise im vergangenen Spiel gegen uns aufgelaufen sind. Das heißt, sehr hohes Pressing, Mann-gegen-Mann-Pressing. Mit drei Leuten sind sie offensiv angelaufen, haben halt sowohl die Innenverteidiger angelaufen als auch Vicario und dementsprechend dann halt auch den Passweg auf Bissouma zugemacht. Und ja, es ist einfach, also das ist der gleiche Ansatz, mit dem auch Atalanta Leverkusen im Euroleague-Finale auseinandergeschraubt hat. Es ist einfach ein sehr, sehr guter Weg, wenn du das eben, das klingt so wie so eine Schablone für andere Teams, wie du eben ballbesitzstarke Mannschaften auseinanderspielst. Aber es ist unfassbar schwer umzusetzen. Also das ist ein Mann-gegen-Mann-Pressing, das ist auch was Thomas Reis damals bei Schalke in der Abstiegssaison aus der ersten Bundesliga gespielt hat und was überhaupt nicht funktioniert hat. Oder was? Nee, warte mal. Das war die erste Saison, also die kommt komplett durcheinander. Die hat die letzte Saison in der zweiten Liga, was gar nicht mehr funktioniert hat. Und es ist furchtbar, furchtbar schwer umzusetzen, weil wenn du nicht die richtigen Spieler hast, dieses Pressing auszuführen, öffnet das halt unfassbare Räume einfach hinter dir, weil du dadurch, dass du vorschiebst als Mannschaft, musst du, ist es natürlich logisch, dass hinter deinen Spielern Räume entstehen. Und dementsprechend schwierig ist das umzusetzen, was aber auch bedeutet, wenn du das gut machst, ist es super schwer für Ballbesitzmannschaften, sich aus diesem Pressing zu lösen. Es gibt ein paar Optionen dafür. Zum einen, du brauchst halt einfach technisch brutal starke Spieler, die Pressing-resistent sind, die sich vielleicht mit einer Drehung aus dem Pressing lösen können. Und ja, ich meine, dadurch, dass du, wenn du wirklich ein Mann-gegen-Mann-Pressing spielst, wenn sich die andere Mannschaft dann absichtlich ihre Grundstruktur, ihren Shape verändert, wirst du halt auseinandergezogen. Das wird auch ein elementarer taktischer Test jetzt für Postecoglou sein. Bin ich sehr gespannt darauf, was er für eine Grundformation wählt, beziehungsweise was für Spieler aufstellt, wie er sie taktisch einstellt, weil ich glaube, auf taktischer Ebene könnte das interessanteste Spiel sein, was ich von Ange seit Ewigkeiten gesehen habe. Ich meine, wie gesagt, wir spielen dann normalerweise mit Bissouma tiefstehend. Eine Option wäre es eben auch nochmal den Achter, der war in der vergangenen Partie, also gegen Newcastle war das Bentancur, den nochmal tiefer fallen zu lassen und da dann nochmal eine andere Anspieloption zu haben. Ja, oder halt, und das ist ein relevanter Punkt, zu dem wir gleich kommen, einen Targetman vorne drin zu haben, den du halt auch mal hoch anspielen kannst. Das heißt einfach das Pressing hoch überspielen. Und das ist halt auch der Grund, warum das in der letzten Partie gegen Newcastle überhaupt nicht funktioniert hat. Und das war für mich das schlechteste Spiel der Saison. Ich weiß nicht, ob da alle mitgehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das in der Saisonrückblick als schlechtestes Spiel bezeichnet habe. Ich gehe davon aus. Der Grund, warum das beim letzten Mal überhaupt nicht funktioniert hat, ist die Tatsache, dass wir halt vorne mit Timo Werner, Son Heung-min und Brandon Johnson gespielt haben. Das sind alle Spieler, die ihre Stärken haben, aber sind halt einfach nicht gut darin, den Ball hochzuhalten. Also wenn du eine Schwäche in Sonnys Spiel hast, dann ist es ganz, 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 ganz klar, dass er null Ball Retention hat, also wirklich furchtbar schlecht darin ist, mit dem Rücken zum Tor zu sein und da den Ball festzumachen. Das kann er nicht. Und Brandon Johnson ist darin nicht gut, Timo Werner ist darin auch nicht gut. Und das war halt wirklich, also einfach doomed. Ich bin mir nicht sicher, tatsächlich nicht sicher, warum Kulusevski in der Partie damals nicht gespielt hat. Der ist halt, auch wenn ich ihn nicht auf dem Flügel sehen will, ist halt jemand, der das kann. Und Charlison hat auch nicht gespielt, aber ich gehe mal davon aus, dass er verletzt war. Und ich bin sehr gespannt, wie man gegen Newcastle aussieht. Für mich wäre halt die perfekte oder die Art und Weise, wie wir das angehen, also die Grundformation bzw. die Spieler, die klassische Backline, Udogie, Van de Ven, Romero und Porro. Und dann im Mittelfeld tatsächlich das gleiche wie gegen Everton. Also Bissouma, den wir in Topform brauchen. Kulusevski und Maddison, die halt einfach technisch auf einem unfassbar hohen Niveau sind und halt den Ball einfach selten verlieren und einfach alle ziemlich pressingresistent sind. Und dann vorne, wenn er hoffentlich fit ist, Solanke. Wenn Solanke nicht fit sein sollte, dann Richarlison oder vielleicht sogar Kulusevski als False Nine und dann Bentancur, falls der fit ist, als Achter. Sonny wird links spielen und dann wird es interessant zu sehen sein, weil rechts außen könnte ich mir der Odobert sehr gut vorstellen, der technisch sehr gut ist und in der Lage ist, den Ball zu halten. Aber, und ich habe ja auch schon gesagt, wenn du das Pressing überspielst, dann sind natürlich hinter dem Pressing, also hinter der Mannschaft, auch unfassbare Räume. Das könnte dann auch ein Spiel für Brandon Johnson sein, der dann der dann halt unfassbare Räume bekommt und dann ist er natürlich eine unfassbare Waffe. Aber ich halte es für die sinnvollste Idee, wirklich Solanke und Co. wirklich so viel Unterstützung zu geben im offensiven Drittel wie irgendwie möglich. Das heißt, wenn Newcastle wieder so hoch anläuft, würde ich mit Sonny, Solanke und Odobert spielen und dann im Mittelfeld mit Kulusevski auf der 8. Das wäre von der technischen Qualität, von der Ball Retention, von der Pressing Resistenz, wäre das, glaube ich, eine perfekte 11, um Newcastle zu bespielen. Und du hättest natürlich mit Sonny immer noch jemanden, der selbst wenn Johnson nicht spielt, jemanden, der eben diese Läufe machen kann, der diesen Raum ausnutzen kann. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe richtig, richtig Bock darauf. Ich hoffe, Dominik Solanke wird fit. Es ist nicht ganz klar. Postecoglou hat gesagt, gegen Arsenal ist er hundertprozentig wieder dabei, aber gegen Newcastle ist es noch nicht fest oder noch nicht safe. Bin gespannt. Und wir werden dann darüber sprechen. Das Spiel ist ja, ich gucke mal kurz nach, was für ein Datum das ist. Das ist am 1.9. Das heißt, wir werden dann am 2. oder 3., wenn wir dann eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, dementsprechend dann auch über den Schluss des Transferfensters sprechen, wie gut wir jetzt die Transfers finden, wie gut wir den Kader zusammengestellt finden. Und ja, ich bin super hyped auf die nächsten Wochen bei den Spurs. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich habe jetzt 45 Minuten einfach nur in mein Mikrofon geschwafelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen. Und ja, wir hören uns dann ungefähr in einer Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und kommen wir Spurs.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.